Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Die Winterpause ist vorbei, die Rückrunde steht vor der Tür. Am Freitagabend startet Hannover 96 beim Aufsteiger und Tabellenletzten Jahn Regensburg in die zweite Saisonhälfte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Darüber wollen wir heute Abend reden. Wir wollen ein bisschen zurückblicken auf das Trainingslager. Wir wollen vorausblicken auf das Spiel gegen Regensburg, wollen auch so ein bisschen hören, was der Trainer auf der Pressekonferenz gesagt hat und dann mal schauen, was am Ende dabei rauskommt und sind ganz gespannt auf den ersten Auftritt unter Aufstiegstrainer André Breitenreiter. Also zumindest ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Tobi und ich darf an meiner Seite begrüßen André. Guten Abend, André.
Einen wunderschönen guten Abend. Endlich geht es wieder los. Tatsächlich freue ich mich ein bisschen drauf. Das Wetter ist nicht so meins, aber es wird schon noch. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, was unser Breitenreiter in diesen zwei Wochen alles Tolles geschafft hat und wie wir jetzt wie eine Rakete durchstarten werden. Wie wer soll uns noch aufhalten? Vertrauen im Kader ist da. Wir brauchen offensichtlich keine neuen Spieler. Es ist doch alles toll.
Geht es gleich im ersten Satz los. Ja, hast du recht, André. Offensichtlich vertrauen wir dem Kader und brauchen keine neuen Spieler. Da hast du recht. Aber warten wir noch, was da kommt. Auch dabei heute Abend ist Christian. Guten Abend, Christian.
Moin, moin in die Runde. Raketenstarts sollen ja auch schon mal schiefgegangen sein. Deswegen ist dieser Vergleich vielleicht hinkend. Wir haben viel zu tun, wir haben viele Themen. Deswegen fasse ich mich kurz. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Raketenstarts sind schon mal schiefgegangen. Dafür gab es aber auch schon Raketen, die tatsächlich wieder zurückgeflogen sind und auch gelandet sind. Ja. Aber gut, das soll nicht unser Thema sein. Auch dabei und mit ganz viel Expertise ausgestattet, freue ich mich sehr drauf. Max, guten Abend, Max.
Ja, danke für die Lorbeeren, Tobi. Moin in die Runde. Und ich freue mich sehr, nachdem wir nach diesem ja typisch Hannover schon Trainingslager endlich mal wieder zusammenkommen können. Denn nach dem Mannheim-Spiel habe ich das Gefühl gehabt auf X, dass die Leute Breitenreiter eigentlich schon wieder raushaben wollten.
Hattest du das Gefühl? Ja, aber wie war es denn so für dich? Also ich meine, klar, ein paar Tage in Hannover trainiert, dann ging es gleich in die Sonne nach Belek. Hinflug war ein bisschen problematisch, dafür traf man dann den HSV, war da auch ganz nett vielleicht. Bedingungen großartig. Ja, wie hast du das Trainingslager empfunden? Auch dann natürlich die Testspiele, kommen wir gleich nochmal zu. Aber so, André hatte die Frage ja schon mal aufgeworfen, darf man denn überhaupt Türkei? Da waren wir ja schon drüber hinweg. Also war es besser, in der Sonne in der Türkei zu trainieren, als im Schnee von Hannover?
Ja, natürlich ist es immer für Spieler wichtig, dass man gute Konditionen hat. Das heißt, auch wetterbedingt in der Lage ist, ja ohne diesen kalten Winter in Hannover trainieren zu können. Bei mir sind Testspiele immer etwas, wo ich keinen Wert auf Ergebnisse lege. Und so habe ich natürlich nicht überreagiert, nachdem man mit der B11-03 gegen Magdeburg zum Beispiel verloren hat. Und konnte medial auch feststellen, dass das Trainingslager extrem gut kommuniziert wird. Das heißt, irgendwie die Stimmung in der Mannschaft wirkt besser, die Spieler wirken etwas befreiter in ihrem Verhalten und wie sie auch auf dem Platz auch lächeln manchmal. Wir haben ja jetzt auf Social Media die Rubrik des Bild des Tages von Spielern, die irgendwelche ja, herausragende Leistungen zeigen oder die einfach mal im Training zu sehen sind, wie sie glücklich sind. Deswegen bin ich, denke ich, überzeugt davon, dass dieses Trainingslager ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen ist.
Das freut mich schon mal. Chris, Max sagt Trainingsspiele, Testspiele, die bewertet er nicht über. Man muss trotzdem festhalten, es gab drei Stück. Wir haben genau in einem Spiel getroffen und haben auch nur ein Spiel gewonnen. Das dann aber natürlich gegen den stärksten Gegner. Also wie schätzt du es ein?
Man sollte in der Tat Trainingslager nicht dann von den Ergebnissen abhängig machen, die auf dem oder in den Spielen erzielt worden sind. Das ist immer eine besondere Situation, sowohl Vorbereitung vor der Saison wie auch in der Winterpause. Was hat man da nicht schon alles für Spiele gewonnen, auch als vermeintlicher Underdog gegen stärkere Gegner? Ich glaube, für Breitenreiter wird es die Erkenntnis vor allen Dingen gewesen sein, dass sein Impact durch Präsenz in der Mannschaft nicht so weit reicht, dass alle Probleme, die wir vorher hatten, auf einmal nicht mehr existieren. Und er wird auf jeden Fall realisiert haben, dass eine Menge Arbeit noch vor ihm liegt.
Aber André, traust du ihm zu, das zu erkennen? Oder glaubst du, dass Coach Breitenreiter, wie soll ich das sagen, so sehr von sich überzeugt ist, dass er annahm, was Chris hier gerade suggerierte, möchte ich beinahe sagen? Also, oder wie schätzt du ihn ein?
Ich möchte das nicht als Kritik am Trainer verstanden haben, schon gar nicht vor dem ersten Spiel, aber ich glaube nicht, dass er Probleme falsch einschätzt, weil er setzt sie ja ganz bewusst. Die einzigen Probleme, die ich wahrgenommen habe, hat er doch ganz bewusst provoziert. Also dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass er genau weiß, was er da tut. Ob das dann am Ende klappt, wird sich zeigen. Aber die Provokation hat er gesetzt, die medialen Störfeuer hat er gesetzt. Da hat ihm keiner in die Suppe gespuckt. Also dementsprechend, er steuert das schon. Ich spiele auf Gindorf an, ist klar, ne?
Ja, ja, okay. Ja, das finde ich interessant, dass du das so einschätzt. Ich bin nochmal gespannt, wie diese Nummer ausgeht, ehrlich gesagt. Denn ich möchte so weit gehen zu sagen, der hätte am letzten Testspieltag nicht gespielt, wenn nicht so viel verletzt, einer verletzt und genauso. So viel krank gewesen wäre. Deswegen, also wie sehr das, also ich meine, gut, also wie zwischen Bild und André Breitenreiter, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, passt kein Blatt Papier. Also es kann natürlich tatsächlich gestreut worden sein, ganz bewusst gestreut worden sein, kann sein. Dann muss er mit dem Spieler aber wirklich gut kommuniziert haben und ihm erklärt haben, übrigens, ja, jetzt die nächste Trainingseinheit, die machst du übrigens nicht mehr mit der Mannschaft und morgen spielst du nur, weil alle krank sind. Weiß ich nicht, das muss er dann wirklich sehr gut managen. Ob er das kann, weiß ich nicht. Aber hören wir mal ganz kurz rein, was André Breitenreiter eigentlich von dem Trainingslager gehalten hat und wie er so die ersten Tage einschätzt.
Wir trainieren alle gerne, aber spielen noch umso lieber. Insofern haben wir eine gute Trainingszeit in der Türkei genossen, bei sehr guten Bedingungen und guten Temperaturen, um uns bestmöglich vorzubereiten. Haben, glaube ich, gute Entwicklungsschritte genommen.
Er belobt auch die Sonne. Also Max, du scheinst nicht ganz unrecht zu haben. Also das scheinen wirklich dann gute Bedingungen gewesen zu sein und wirklich auch gut gewesen zu sein. Vor allem würde mich aber auch noch mal interessieren, und das hat der Trainer auch beantwortet auf der Pressekonferenz, was er so eigentlich so als Ansatz gehabt hat. Und André hat es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Und das möchte ich dann noch mal vom Trainer bestätigt wissen. Und das hören wir uns mal kurz an. Was hat der Trainer geändert und was hat er ganz bewusst vielleicht auch provoziert, unabhängig von Gindorf? Und wie ist das seiner Meinung nach ausgegangen? Das hat der Trainer beantwortet auf der Pressekonferenz.
Zum einen geht es ja grundsätzlich um Prinzipien und dann auch um die Analyse, was vielleicht jetzt in der Hinserie noch nicht so gut war oder was zumindest zu optimieren gilt. Wir haben weniger den Fokus auf Defensivarbeit gelegt, weil die Stabilität der Mannschaft da war. Erst nach dem ersten 0-3 im Trainingslager haben wir dann gedacht, okay, sollten wir auch nochmal auffrischen, was danach auch deutlich besser wurde. Aber es geht natürlich darum, sich mehr Torchancen herauszuspielen und in die gefährlichen Räume vorzustoßen. Wenn man sieht, 22 Tore, davon alleine, ich glaube, 10 durch Standardsituationen, dann sind 12 heraus aus dem Spiel für eine Mannschaft, die oben mitwirken möchte, deutlich zu wenig. Genauso wie die Abschlüsse, da befindet man sich überall in der unteren Tabellenhälfte. Und das müssen wir deutlich verbessern, wenn wir lange um den Aufstieg mitspielen wollen und wenn es das am Ende auch sein soll. Also ist das sicherlich ein Aspekt, auf den wir sehr viel Fokus gelegt haben, durch Laufbewegung, durch Steil-Klatsch-Verbindungen, Spielzüge, Verlagerungen. Aber insbesondere da geht es darum, Tiefe zu finden, um in den Rücken der Abwehr zu gelangen und nicht nur kurz entgegenzukommen. Und ich finde, dass wir dort durch Reizüberflutung die Spieler auch vor große Aufgaben gestellt haben, eine gewisse Hektik bewusst verursacht haben in den ersten Tagen, damit dieses Prinzip sich auch verankert. Ja, und wir haben dann deutlich festgestellt mit den Tagen, mit den auch dem letzten Testspiel, dass es sich stetig weiterentwickelt und verbessert hat. Ja, und natürlich kann ich jetzt nicht sagen, nach 14 Tagen ist alles perfekt, weil dafür ist die Zeit zu kurz. Aber gegen Bern haben sie schon noch gezeigt und auch jetzt im Training, dass sie verstanden haben, um was es geht. Ja, und deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, durch gute Laufwege mehr Tormöglichkeiten erspielen zu können mit den Jungs, weil das Potenzial dafür ist in der Mannschaft vorhanden.
Ich finde, es klingt gut. Also ich finde wirklich, es klingt gut. Ich kaufe ihm nicht ganz ab, dass er ganz bewusst Hektik verbreiten wollte, um Dinge zu verfestigen, weiß ich nicht. Ich fand es witzig, wie er dann auch so ein bisschen lachen musste bei dem, na gut, nach dem ersten Testspiel dachten wir schon, wir müssen noch die Defensive noch mal ein bisschen stärken. Das fand ich ganz witzig, sonst sei der Fokus deutlich auf der Offensive, das war ja schon vorher klar. André, wie schätzt du es ein?
Zum ersten Mal bin ich erfreut, dass die Sonne nicht nur über autokratischen Staaten scheint. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau der Punkt. Ich fand diesen Satz unfassbar tiefblickend. Und das meine ich auch nicht negativ. Auch hier in der Pressekonferenz zieht er sofort mit seinem Duktus, mit der Art und Weise, wie er redet, was er da sagt, sofort auf sich. Das finde ich persönlich gut. Das nimmt erstmal den Spot von der Mannschaft auf ihn. Er weiß, er steht sowieso im Moment im Mittelpunkt. Also nutzt er das, finde ich sehr gut. Als jemand, der so ein bisschen im Bildungsbereich mal unterwegs war, dass man über Hektik etwas vertiefen lernen kann, ist mir ein neuer Ansatz. Aber bitte soll er mal versuchen. Hingegen, was ich wirklich richtig, richtig stark finde, ist, wir haben nicht über eine Querele, über eine Position, über einen Neuzugang, über irgendeinen Abgang, über irgendwas diskutiert. Es ist ruhig wie nur irgendwas. Die gute Laune-Bilder von Max kommen noch oben drauf. Ich glaube wirklich, so einen ruhigen Start, wenn jetzt der Sieg kommt am Freitag, hatten wir noch nie. Das ist mit der Person Breitenreiter eng verbunden, weil er alles auf sich zieht. Finde ich sehr gut. Ich bin bis jetzt echt begeistert und hoffe, dass das trägt.
Und ich meine, ich weiß
ist natürlich, aber heiße Luft. Ist aber heiße Luft.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich weiß natürlich, dass Pressekonferenzen grundsätzlich heiße Luft sind. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass er so ein bisschen Einblicke gibt. Also so eine lange 2-Minuten-Antwort, die habe ich von seinem Vorgänger, ich will nicht groß nachtreten, aber ich muss es sagen, nie gehört. Der hat 2 Sätze und nicht fehlerfrei sprechen können. So ehrlich müssen wir ja sein. Und schon gar nicht inhaltlich. Ja, das war ja völlig hohle Phrasen. Aber Breitenreiter erklärt ja der Fokus auf der Offensive. Er sagt auch, wie er es machen will. Natürlich nicht in epischer Breite, völlig logisch. Aber also Max, mich holt das ab.
Ja, also was mich da positiv stimmt, ist, dass ich erkennen kann, dass seine Worte sich auch auf dem Platz widerspiegeln. Anfangs gegen Mannheim hatten wir noch im 3-5-2 große Probleme mit dem Tempo, technische Ungenauigkeiten der Spieler und schwierige Absprache. Gegen Magdeburg war die B11 da, aber gegen Bern habe ich zum ersten Mal erkannt, was für eine Art Fußball wir hier spielen möchten. Wir haben mit der scheinbaren Top-11 gespielt, bis auf Hussein Chakrun, und haben da ganz klar Vertikalität gezeigt. Wir hatten, also ich lüge jetzt wahrscheinlich, aber unser erstes Umschalttor in 2,5 Jahren durch diesen Pass auf Moroya von Ngankam und das Weiterleiten in die Mitte auf Lee. Ich habe tiefe Laufwege gesehen, ich habe geöffnete Räume gesehen, und das einzige Problem, was ich hatte, woran wir sicherlich noch arbeiten können, ist die Chancenverwertung. Also ich kann eine Handschrift eines Trainers erkennen, und das stimmt mich durchaus echt positiv.
Und das nach so kurzer Zeit, wo wir nach 2 Jahren Neitel keine Handschrift erkennen konnten, immer noch nicht nachtreten, einfach nur eine ganz, ganz wertneutrale Sachstandsbeschreibung. Ja, aber Max, genau, und auf der PK, das hören wir jetzt nicht als O-Ton, aber da hat er genau diese Szene auch nochmal angesprochen. Er wurde nämlich gefragt, ja gut, Stürmertore gab es jetzt irgendwie nicht in der Vorbereitung. Und da hat er gesagt, du, also die Szene, genau mit in Gang kam, leitet er großartig ein, ist dann halt nicht schnell genug in der Box, aber ist doch egal. Hauptsache, wir haben da überhaupt Spieler, die die Offensivspielzüge mitmachen, und da hat das wirklich, das ist ja wahr, Jessica hervorragend eingeleitet auf Moroya, und dann ist eben Lee in der Box, und das ist aber doch der Unterschied, Freunde. Das ist doch der Unterschied, dass wir eben die Box vorher nicht besetzt hatten, wenn der Stürmer irgendwie außerhalb eingeleitet hat, und das war unser großes Problem. Dann kommt der Ball ins Nirgendwo, und das wollte Breitenreiter ändern, und da, Max, bin ich bei dir. Handschrift finde ich noch ein Stück zu euphorisch oder zu positiv. Aber ich muss sagen, man sieht die Änderungen schon und die Spieler setzen schon um, Chris. Und Max hat es gesagt, ich glaube, er lügt nämlich nicht. Zumindest war es das erste Umschalttor seit Sommer. Das möchte ich deutlich sagen, weil das geben auch die Zahlen her. Und das ist doch mal ein Ansatz, Chris, den da kann man sich doch mal drüber freuen.
Ja, wie gesagt, ich werte Testspiele generell nicht so hoch, deswegen würde ich jetzt auch, dass das jetzt einmal funktioniert hat in einem Spiel, auch nicht zu hoch hängen wollen. Ich glaube, dass das erste Spiel in der Rückrunde eine gute Gelegenheit ist, weil der Gegner jetzt auch nicht überstark ist, das erneut zu zeigen, dass man imstande ist, das zu praktizieren. Damit man es dann gegen vermeintlich stärkere Gegner vielleicht sicherer anwenden kann. Die Mannschaft ist da in einem Findungsprozess, muss jetzt quasi das Konzept der letzten 2,5 Jahre, jetzt könnte ich auch nachtreten und sagen, wenn es denn eins gegeben hat, vergessen und die neuen Ideen des Trainers umsetzen. Dafür haben sie nicht viel Zeit, und da sollten sie dann die vermeintlich leichteren Gegner auch noch nutzen, um da an den Feinheiten zu feilen.
Ja, und da auch dann eine Neuerung, wie ich finde, der endet ja, sein Statement endet ja damit, ja, wir fahren am Freitag nach Regensburg, wollen die Dinge auf dem Platz umsetzen und wollen da gewinnen. Und das finde
ich... Ja, aber Tobi, Tabellenletzter, fast nee, 40 Chris. Buden gekriegt. Nee, Chris, also wenn man da tief stapelt, dann darf man aber nie wieder über Aufstieg reden. Also egal mit welchem Trainer und egal mit welcher Mannschaft. Wenn ich gegen den Tabellenletzten, der 9 Tore schießt und fast 40 Dinger schluckt, wenn ich da nicht sage, ich will hier gewinnen, dann kann ich das Spiel auch sein lassen, ganz ehrlich.
Also hättest du mich ausreden lassen, hättest du vielleicht weniger Grund gehabt, da rein zu grätschen, ehrlich gesagt. Aber es ist ganz deutlich so, dass es ein Riesenunterschied ist, dass man in Regensburg gewinnen wollen muss, ist klar. Aber zu Regensburg kommen wir gleich noch. Mir geht es eher darum, wenn ich PKs von Stefan Leitl, und das ist egal, und das auch gegen Regensburg im Hinspiel im Übrigen, ist ein ernstzunehmender Gegner, ist ein starker Gegner, dürfen wir nicht unterschätzen. Das haben wir immer wieder gehört, und zwar immer und immer und immer wieder. Und ich habe sie mir alle angeschaut, in keiner Pressekonferenz vor einem Auswärtsspiel von Stefan Leitl, und das war egal, gegen wen es ging, nicht mal gegen Drittliges Bielefeld im Pokal, gehört: Wir wollen da gewinnen. Ich habe nur Gründe gehört, warum es schwer wird. Und das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Dass man den Anspruch hat, da zu gewinnen, ist, glaube ich, unstrittig. Aber ich lobe, dass man es auch rausposaunt. Und da bin ich wieder bei André. Der stellt sich in den Wind. Der sagt, hey, Stefan Leitl hat sich eher zurückgezogen. Und André Breitenreiter sagt, hier, Freunde, wir gewinnen da. Ich will da gewinnen. So, und wenn es nicht klappt, wird er auch erklären, warum es nicht geklappt hat. Aber er nimmt es hin, er nimmt es auf sich, er baut den Druck auf, A, mit dem Ziel Aufstieg, und B, dann auch zu sagen, du, wir wollen da gewinnen. Ganz einfach. Und jetzt sind wir ja schon so fast im Thema Regensburg, und jetzt machen wir dann aber tatsächlich eine ganz, ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück und sprechen über das Spiel Banyan.
Euch gefällt, was ihr hört? Dann gebt Vorwärts nach weit 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Also gutes Testspiel, gutes Trainingslager, Verzeihung, Testspiele ausbaufähig, aber am Ende hinaus mit der vermeintlichen stärksten Elf dann doch zumindest gute Ansätze gezeigt. Ein Trainer, der sagt, ich will gewinnen. Jetzt kommen wir dann aber zu Regensburg. Und auch zu Regensburg hat unser Trainer eine Meinung. Und die hören wir uns mal eben kurz an.
Regensburg jetzt genau anschaut, dann weiß man, dass sie so aktiv auf dem Transfermarkt war wie keine andere Mannschaft. Die haben schon ein paar richtig gute Spieler dazugeholt. Das haben die Testspielergebnisse dann auch gezeigt, die sie auch hoch und souverän gewonnen haben. Aber trotzdem versuchen das, was wir in diesen Tagen dort einstudiert haben, trainiert haben, am Freitag in Regensburg auf den Platz zu bringen, um 3 Punkte mit nach Hannover zu nehmen.
Also er wiederholt, er will da gewinnen. Hannover 96 möchte da gewinnen, aber er sagt, die haben ganz schön auf dem Transfermarkt zugeschlagen, ist eine andere Mannschaft. Boah. Für unsere Analysen haben wir Max. Max, was kannst du uns sagen? Also Regensburg aus der Hinrunde kennen wir, haben wir 2-0 gewonnen, souverän zu Hause. Wunderbar, Sebi Ernst, kein Bein auf den Boden bekommen, der Rest der Mannschaft sagt mir nichts. Also Max, kannst du uns das vielleicht ein bisschen näher bringen? Was ist in der Winterpause passiert? Was dürfen wir erwarten?
Ja, also der Jan Regensburg hat ja Joe Ennox gefeuert und den Co-Trainer Andreas Patz zum Cheftrainer übernehmen lassen. Denn eines der größten Probleme von Jan Regensburg ist diese technische Limitierung der Spieler. Das heißt, Spieler, die eigentlich eher dem Drittligasegment zugewiesen werden können und die nicht in der Lage sind, so kreativen und ballbesitzorientierten Fußball zu spielen. Das heißt, die agieren weiterhin im 3-4-3, beziehungsweise gegen den Ball in einem 5-4-1-Block, versuchen die Räume eng zu machen und eher aus dem Umschaltmoment heraus anzugreifen. Und dazu haben sie jetzt im Winter mit Dominik Kota einen der Schlüsselspieler der letzten Drittligasaison verloren, der unter anderem 4 Tore in der Relegation geschossen hat und jetzt zu Dynamo Dresden gewechselt ist, die ja ein Aufstiegsaspirant sind. Aber, ja, richtig wie Cheftrainer Breitenreiter es gesagt hat, haben sie sich mit 3 Laien von Zweitligavereinen verstärkt. Und zwar zunächst mit Tim Handwerker, ein Spieler, der sehr viel Zweitliga-Erfahrung mitbringt und auch als Stammspieler in der Eredivisie bei dem FC Utrecht gespielt hat, hat gute Fähigkeiten am Ball, im Dribbling, im Passspiel und ist so gewissermaßen das, was dem Jan auf der linken Schiene gefehlt hat, weil er in der Lage ist, bei Überladungen auf dem Flügel sauberes Passspiel durchzuführen und auch mit tiefen Läufen hinter die Kette das relativ gut auflösen kann. Und in der Hinrunde hat er 4 Scorer für Nürnberg gehabt letztes Jahr und die meisten klaren Torschüsse pro 90 Minuten kreiert, war jetzt lange verletzt und möchte jetzt diese Chance nutzen, sich wieder für Nürnberg zu empfehlen. Der zweite große Neuzugang per Leihe ist Zajos Adamian. Den kennen sicherlich viele, die Bundesliga schauen, denn er hat insgesamt schon 90 Spiele absolviert gehabt für den ersten FC Köln und Hoffenheim in seiner Karriere. Und ist auch kein Unbekannter in Regensburg, hat in der Saison 18-19 in der zweiten Liga in 34 Spielen 26 Scorer geschossen und hat jetzt gewissermaßen seine letzte Chance, sich endlich im Profifußball zu beweisen. Und bei ihm ist es so, dass er ganz klare Stärken im Umschaltspiel hat, vor allem im flachen Umschaltspiel, weil er dem Typus Straßenfußballer zugewiesen werden kann, weil er keine klassische NLZ-Ausbildung bekommen hat. Das heißt, er hat technische Stärken, hat ein ordentliches Tempo, viel Beweglichkeit und kann im Umschalten für Unruhe im gegnerischen Drittel sorgen. Und zuletzt Ansi Suhonen vom Hamburger Sportverein ist ein großes Talent, inzwischen 24 Jahre, aber ist auch früh durch Verletzungen geplagt gewesen, Wadenbeinbrüche, ein Kreuzbandriss und möchte auch diese Leihe ähnlich wie die anderen beiden nutzen, um sich wieder für einen Stammplatz zu bewerben. Ist jetzt zuletzt in der Regionalliga Nord zum Einsatz gekommen und bei ihm ist, würde ich sagen, der Spieler mit dem höchsten Ceiling. Er hat sehr gute Qualitäten in der engen Ballführung, kann progressiv den Ball nach vorne tragen, hat ein super Spielverständnis und Raumgefühl, geht gerne ins 1 gegen 1 gegen Verteidiger, die eher größer und undynamischer sind und versucht dann Fouls zu ziehen. Und bei ihm ist die Motivation besonders groß, weil ich meiner Meinung nach sehe, dass es die letzte Chance ist, seine Karriere noch fortzusetzen. Das heißt, ich sehe auch gegen den Ball einen sehr hohen Willen und ein aggressives Anlaufverhalten von ihm.
Also der Trainer hat recht, das ist erstmal eine andere Mannschaft als noch in der Hinrunde. Einem Verlust stehen 3 potenzielle Startelfspieler, muss man ja sagen, als Neuzugänge gegenüber. Und das ist erstmal eine positive Bilanz. André hat schon erwähnt, unser Kader ist wohl stark genug. Das heißt, bei uns ist da weniger los. Chris, also klar, man muss da gewinnen, aber das ist auch dein Anspruch, ja? Also du sagst auch ganz klar, egal was Regensburg da macht, egal, letzter musst du weghauen, ja? So sehe ich das richtig so.
Ich finde, man hat jetzt in beiden Zweitligasaisons von Regensburg gesehen, dass sie halt einfach viel zu schlecht für die zweite Liga sind und für die dritte Liga offenbar zu gut. Es gibt solche Mannschaften, die pendeln immer zwischen den Ligen. Es gibt auch zwischen Liga 2 und Liga 1 Mannschaften, die da regelmäßig hoch und runter gehen. Ich glaube nicht, dass der Impact dieser Spieler, deren Verpflichtung durchaus respektabel ist. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, um jetzt erstmal die Saison komplett rumzureißen. Und die Frage ist ja auch, ob die 3 Spieler so schnell integriert werden können in die Mannschaft, in das Gefüge und dort halt auch, also zum Beispiel auch der Hamburger Spieler, ob er verletzungsfrei bleiben kann in der Saison wieder oder in der Rückrunde wieder. Und ich weiß nicht, ob die sich so schnell finden und sich dort zu Leistungsträgern herauskristallisieren, dass es der Mannschaft dann helfen wird. Von daher bleibe ich dabei. Und ich muss ja auch widersprechen, wenn du sagst, zu Saisonbeginn war Leitl da vorsichtiger. Das war das erste Spiel, beziehungsweise wir befanden uns zu Beginn der Saison. Es war überhaupt nicht absehbar, wie Regensburg diesmal in die Saison starten wird. Und ich behaupte, wäre Leitl noch Trainer, würde er jetzt das Spiel in Regensburg auch anders bewerten und auch mutiger und offensiver in der Pressekonferenz sein oder wäre dort sicherer gewesen.
Wäre das erste Mal, seitdem wir bei Hannover 96 ist, deswegen würde ich das ins Reich der Fabeln verweisen. Gut, aber André, du bist ja auch immer derjenige, der sagt, hey, wir sind Hannover 96, wir müssen gewinnen. Und du wolltest ja auch immer jemanden haben, der das auch so proklamiert und für sich in Anspruch nimmt. Das heißt, du müsstest doch eigentlich nach dieser Pressekonferenz, die ja, klar, heiße Luft, viele Plattitüden, alles in Ordnung, aber mit richtig viel Mut und Zuversicht dann auch daherkam. Da musst du sehr zufrieden mit sein.
Der kann jetzt Breitenreiter ja nichts für, aber ich habe in den letzten Jahren Hannover 96 viel Scheiße ertragen. Und ich finde schon, dass Hannover 96 als Gesamtkonstrukt, nochmal, ich nehme mal Breitenreiter als Person komplett raus, erstmal liefern muss. Ich denke, ich bin in so einem Konsumentenstatus, wo ich erstmal mich zurücklehne und sage, jetzt zeigt erstmal, lasst erstmal Taten folgen. Ich lasse mich also noch nicht von den Worten direkt in Euphorie versetzen und mit der Klatschpappe schon nach Regensburg fahren. Dementsprechend, ja, aber du hast völlig recht und euer kleiner Disput hat das ja auch eben gezeigt. Er macht, nicht, dass es deswegen erfolgreich sein muss, aber er macht das, was ich gefordert habe. Breite Brust, wir sind Hannover 96, wir wollen aufsteigen. Das immer und immer wieder erzählen, bis man es irgendwann selber glaubt. Ja, stellt euch mal vor, die glauben das irgendwann, dass die aufsteigen können, was dann erst los ist. Also dementsprechend, das finde ich schon wichtig. Das war mir bei Leitl, kam mir das viel zu kurz. Realismus, Pragmatismus und so weiter, kann ja auch alles laufen in der Kabine, aber nach außen, wir müssen nicht auf den Quark klopfen, aber breite Brust, Demut, ja, aber breite Brust, wenn man da die richtige Mischung trifft, das finde ich gut. Die trifft Breitenreiter im Ton, in den Äußerungen. Und ganz ehrlich, also wenn er gegen Regensburg nicht sagt, also Freunde, wir wollen da gut starten und siegen, ja, gegen wen soll man das denn sonst sagen? Also ich bin bis jetzt verbal von Breitenreiter überzeugt. Jetzt darf er da gerne mit Taten nachlegen, die Mannschaft auch mit einer schönen Aufstellung bei der Startelf. Und dann bin ich sehr zufrieden. Und dann wird das am Freitag, denke ich, vom warmen Sessel aus eine sehr schöne Sache.
Ja, also zumindest will ich es hoffen. Ich wünsche es dir natürlich von Herzen, dass es dann vom warmen Sessel aus eine schöne Sache sein wird. Mats, du wirst im kalten Stadion sein. Also das heißt, für dich wird es jetzt vielleicht nicht ganz so warm, aber vielleicht wird es noch viel schöner, so nah dran zu sein und dann den fulminanten Auswärtssieg zu erleben.
Ja, muss ich sagen,
Party zu?
Nee, bist du gar nicht korrigieren? Nee, ich bin gar nicht in Regensburg. Nee, ich bin gar nicht in Regensburg. Ich habe leider eine Klausur an dem gleichen Tag.
Stimmt, du hast ja gesagt, das ist das Spiel, was du verpasst, ne? Da habe ich genau falsch
abgespeichert. Ohne Flachs, wie er abbaut. Ey, früher zu jedem Spiel gefahren, ne? Und jetzt auswärts ist er sich zu fein. Und dann bei den Heimspielen, nicht mal mehr in der Nord, jetzt schön auf der West der Sesselfurzer. Unfassbar.
Ja, Couch Potato Ultra. Couch Potato Ultra. Wir haben ihn zu uns gezogen.
Ja, also weiß ich nicht, da würde ich mich jetzt ausschließen. Aber nein, Max, wie findest du denn diese Worte? Also du hast jetzt den Gegner analysiert, du hast uns auch gesagt, was dir im Testspiel gut gefallen hat, hast es auch gut eingeordnet, dass Magdeburg war komplette B11, da hat er die halbe U23 gespielt. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass da dann doch so eine große Kluft ist und auch ein Wallner, den ich immer wieder gefordert habe, und auch ein Erik Ullmann, den ich irgendwie im Kopf habe, das ist dann doch schon noch ein großer Unterschied. Also die werden es jetzt nicht richten, sag ich mal so. Also von daher kann man fast sagen, ist okay, dass man da gegen Magdeburg verliert. Max, aber wie schätzt du diese Worte ein? Also auch in seinem langen Statement, wo er auch ein bisschen taktisch wurde. Also hältst du das für das richtige Konzept, was er da fährt?
Also ich halte das Spiel gegen Regensburg vor allem für eine erste Prüfung, denn es ist eine Mannschaft, die diesen gefürchteten tiefen Block spielt gegen uns, weil wir ja ganz klar von der Qualität her die bessere Mannschaft sind. In der Vergangenheit habe ich mich mit tiefen Blocks wie gegen Mannschaften wie Osnabrück oder Wien Wiesbaden nicht gut getan und hatte ja Angst vor solchen Spielen. Aber ich möchte von diesen Worten gewissermaßen einen Beweis sehen in der Leistung der Mannschaft und in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Also wir spielen ja vermutlich krankheits- und verletzungsbedingt in der Viererkette. Und für mich ist das Ziel in dieser Partie, um zum Erfolg schreiten zu können, ganz klar ein schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Das heißt, du musst diese Mannschaft bestrafen, wenn sie versucht, aus hinten heraus aufzubauen und dann in der Vertikalität sofort in den gegnerischen 16er zu kommen. Und wenn wir mal einen kontrollierten Ballbesitz haben, dann müssen wir versuchen, diesen Block aufzulösen durch Tiefenläufe, durch Unordnung. Und dann müssen auch Spieler wie Leopold oder auch Rochelt oder Lee dazu in der Lage sein, durch viele Bewegungen dieses Spiel aufzulösen. Und was ich sehr interessant fand, war die Aussage auf der Pressekonferenz von Breitenreiter, dass er meinte, dass er lieber 4-3 gewinnt als 1-0. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass wir alles darauf setzen werden, diesen Block oder kein Opfer von diesem Block zu werden.
Okay, spannend. Ja, da habe ich auch gestaunt, als er meinte, lieber 4-3 als 1-0. Ist halt ein alter Stürmer. Er hat dann nur noch nicht gesagt mit drei eigenen Toren. Also von daher, so was ähnliches hat Thomas Podaric hier auch mal gesagt. Also ich find das erstmal eine positive Attitüde. Und vor allem ist es ja eigentlich der Fußball, den er im Aufstiegsjahr überhaupt nicht hat spielen lassen. So ehrlich müssen wir sein, weil da war nämlich Stendel derjenige, der der hochverteidigt hat, der schnell nach vorne spielen wollte. Und hinten hat es dann halt öfter mal geklingelt und er sollte die Stabilität reinbringen. Hat jetzt also quasi eine ganz andere Mission. Startaufstellung hat André schon gesagt. Und das Schöne ist, der Trainer hat die Startaufstellung quasi verraten, beziehungsweise, er hat so ausgedrückt.
Stand heute weiß ich schon, wer spielt, ja.
Na, immerhin weiß er, wer spielen soll. Und das ist neu im Übrigen, weil auch da war es tatsächlich immer so, dass unser Ex-Trainer Stefan Leitl, dann eigentlich auf den PK-Termin immer sagte, nee, ich warte jetzt hier noch das Abschlusstraining ab, ich warte noch dies, das, jenes ab. Und Breite sagt einfach mal eben noch vor dem Abschlusstraining, ja klar, ich habe den Kopf verspielt. Also wenn es da keine Verletzten, keine Kranken mehr gibt, hat er seine Startelf bereits 2 Tage vor dem Spiel. Das finde ich jetzt auch, finde ich charmant, weil ich glaube, du brauchst ein eingespieltes Team auf dem Weg zum großen Ziel. Aber da sind wir jetzt auch noch da. André, du hast ja schon gesagt, du wünschst dir eine schöne Startelf. vom neuen Trainer, von André Breitenreiter. Wie ist denn so deine Wunschelf? Was wäre denn für dich eine schöne Startelf?
Meine Wunschelf wäre eine Elf, die defensiv die Stabilität grob beibehält, wie wir sie in der Hinrunde hatten, aber natürlich etwas offensiver ausgerichtet ist, auch personell, um eben auch offensiv und spielerisch vor allem ein bisschen mehr Druck zu erzeugen, mal Lücken zu finden, mal Toraktionen zu erzeugen, mal Strafraumaktionen zu erzwingen, wo man dann vielleicht auch mal gefoult wird oder irgend sowas. Das wäre mein Wunsch. Und wenn du jetzt fragst, ja, wie soll denn die aussehen?
Ja, ich würde jetzt gerne ein paar Namen, ehrlich gesagt.
Ja, genau.
Also ich Zieler im Tor, oder?
Da brauchen wir diskutieren.
Übrigens, genau. Glückwunsch. Tor,
übrigens Vertrags verlängert.
Genau, Glückwunsch, hat Vertrag verlängert. Ein Jahr weiter Ron-Robert Zieler bei Hannover 96.
Der beste Torwart der Liga, würde Max jetzt sagen?
Sehe ich anders. Ich hätte auch lieber
einer der besten, habe ich gesagt. Ich würde mir hier nicht Worte in den Mund legen lassen.
Ich wünsche mir trotzdem, ich wünsche mir Leon Wechsel. Also ich wünsche mir den Wechsel. Ha, ja gut, okay. Blöder Spruch.
Da starte ich jetzt.
Ich wünsche mir ihn als Nummer 1.
Jetzt.
Also nicht jetzt. Ja, nicht in Regensburg.
Aber ist doch jetzt meine Aufstellung, oder nicht?
André, entschuldige.
Kannst doch gleich deinen Wechsel da machen.
Ja, also, deine Aufstellung.
Also ich starte mit Zieler, rechter Verteidiger Moroja, Neumann, Halste, Wodwig von rechts nach links. So. Dann mit Christiansen, weil Kunze kaputt, also beziehungsweise gesperrt. Also Christiansen und Leopold auf einer Doppel-6. Dann gehe ich vorne rein mit Nielsen, der eine Art 10 oder hinter den Spitzen spielt und eine Dreier-Sturmkette, die natürlich klar defensiv ziehen sie beiden außen sich zurück. Ja, das ist ja nur klar. Lee links, im Gang kam rechts, vorne drin Tresoldi.
Okay, ja, es klingt, klingt okay. Das heißt, du hast dann in der Offensive eher so ein 4-3-3 oder 4-2-1-3 besser gesagt. Und hast dann, und defensiv wird es dann aber schon so, dass du ein 4-2-3-1 hast.
Genau.
Wenn nicht sogar noch defensiver mit den Außen. Oder wollen wir jetzt gar nicht so taktisch werden?
Nein, doch, genau wie du sagst. Aber es ist halt immer, je nachdem, defensiv, offensiv, wie guckt man drauf? Ich verlange, dass im Gang kam und Lee die Seite beackern, rauf und runter, aber eben in der Offensive geschoben von den Außenverteidigern weiter nach vorne gehen können, um dann sozusagen auch als Stürmer zu fungieren, am und im Strafraum auch mal eindringen können. Und ich verlange, dass Nielsen als Ballverteiler, als Zehner, als hängende Spitze, schimpf das, wie du willst, einfach auch mal einen Steckpass hinbekommt oder mal einen Raum reißt und dass Tresoldi als Abnehmer in der Mitte dann nochmal der Ball vor die Füße fällt und er den halt da in die Maschen knallt. Bums. Also ganz einfach.
Ja,
wir müssen weg von der Standardabhängigkeit und ein bisschen spielerische Akzente setzen und die würde ich mir dadurch erhoffen. Eine andere 10 sehe ich nicht, weil Gindorf krank ist.
Okay, kann ich nachvollziehen. Rochelt wurde sehr gelobt, muss ich nur sagen, in der PK, aber ist okay. André, den ist eine Startelf, mit der ich auch leben könnte. Chris, worauf hast du dich eingeschossen?
Also die Idee mit Nielsen finde ich gar nicht so schlecht. Solange er diesen Steckpass nicht erlaufen muss, glaube ich, haben wir da auch keine Gefahr, weil dann wird das wahrscheinlich nach hinten losgehen. 4-2-3-1 finde ich eine Aufstellung oder eine Formation, mit der ich auch sehr gut leben kann. Bis wann ist das Transferfenster offen? Doch bis Ende Januar, richtig?
Das ist korrekt.
Ich glaube, das letzte Wort ist in der Sache Phil Neumann nicht gesprochen. Ich glaube, dass der englische Club da durchaus nochmal einen Vorstoß wagen wird, um den Spieler doch noch wegzueisen. Und ich glaube, da sind die jetzt schon in Verhandlungen. Und ich würde deswegen nicht mit Neumann spielen, sondern mit Schmidt, auch wenn er aktuell noch grippekrank ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass er ja morgen einigermaßen wieder laufen kann.
Also das nehmen wir wieder zurück, weil wirklich, der geht auf jeden Fall morgen nochmal zum Internisten. Der war so schlapp, der konnte heute gar nicht. Also das ist so gut wie ausgeschlossen.
Internisten, na gut.
Geht zum Internisten, hat André Breitenreiter gesagt, ja?
Okay. Viel Erfolg. Also, nichtsdestotrotz, ich lasse meine Viererkette hinten stehen mit Moroja, Schmidt, Halste und Dovik. Doppel-6, das heißt, Leopold,
Christian. Ich muss nochmal nachfragen.
Hör doch auf, lass mich doch jetzt mal ausreden.
Ich kann das nicht. Du weißt das, ich kann das nicht. Du lässt Kenneth Schmidt den Linksfuß rechts.
Nicht das erste Mal. Wir haben auch eins schon auf. Wir haben auch schon links innen Rechtsfüße spielen lassen. Gut, also das ist jetzt kein Hexenwerk. Auch Börner hat schon in der Dreierkette die rechte Verteidigerposition gespielt.
Gut, ich wollte nachfragen.
Das ist nicht immer gut gegangen. Ich glaube aber, dass Schmidt durchaus die technischen Skills hat, um halt auch in dieser Position zu funktionieren. Doppel-6, Christiansen, Leopold bin ich dabei. Ich würde mit einem Gangkamp als einzige Spitze spielen dahinter, mit einer Dreier-Rochage, die durchrotiert, Mumulu, Lee und Nielsen. Nielsen natürlich primär auf der 10, soll aber auch nach außen ausbrechen und vor allem Lee die Möglichkeit geben, in das Zentrum hinter der Spitze zu rutschen, weil er von da halt auch einfach in die Box reinschieben kann, um vielleicht mal, wie es jetzt in dem Testspiel dann gewesen ist, um diese Alte auch zu besetzen und dann vielleicht zu einem Abschluss zu kommen.
Okay, gut. Danke, Chris. Max, würdest du Hussein Chakroun auch im Ligaspiel auf die 6 stellen?
Normalerweise ja, es ist aber ja nicht möglich, weil er jetzt an Stendel zurückgegeben wurde zunächst, weil ich von Hussein Chakroun relativ viel halte und er gegen Bern für mich ganz klar ein ja, sich als geeigneter Mittelfeldpartner, dem Enzo Leopold präsentiert hat. Also wenn demnächst die Option besteht, ihn aus der U23 wieder hochzuholen, würde ich dieses Experiment durchaus gerne wagen. Aber meine Startelf sieht ohne Hussein Chakroun so aus, dass Zieler im Tor steht. Vdovic, Halzenberg, Neumann, Moroja, die Doppelsechs bestehend aus Christiansen, Leopold. Und vorne dann Rochelt links, Lee rechts, Trezoldi in Gang am Doppelsturm. Wobei ich vermute, dass Breitenreiter Nielsen statt Trezoldi aufstellen wird, weil ja, Nielsen sowas wie ein Trainingsliebling ist scheinbar, obwohl ich ihn als Mittelstürmer ja, nicht gut finde. Ich finde, es ist fahrlässig, ihn als Mittelstürmer spielen zu lassen. Und das hat er im Trainingslager auch gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, den Ball so festzumachen, dass er zum Abschluss kommen kann, dass ihm die Schnelligkeit fehlt, sich mit dem Ball selber durchzusetzen und auch die Abschlussschwäche hat, den Ball vor dem Tor reinzutreffen. Aber ich bleibe dabei, dass ich hoffe, dass Trezoldi und Jessic im Doppelsturm spielen werden und so Regensburg bezwungen werden kann.
Also ich habe tatsächlich fast die identische Startaufstellung wie du, Max. Ich nehme nur Rochelt noch nicht rein. Sondern für mich ist es dann so, dass ich Nielsen über rechts sehen möchte. Ich möchte tatsächlich auch mit dem Gangkamm und Trezoldi vorne spielen. Also Viererkette und Doppel-Sechs, bis auf Chris, sind da alle auf dem richtigen Dampfer, denke ich. Und dann aber möchte ich es halt so haben, dass ich zwei Halbpositionen habe, mit Lee eher über links, mit Nielsen eher über rechts und Doppelsturm in Gangkamm und der Nicolo Trezoldi und hoffe natürlich trotzdem, dass entweder Lee, Nielsen immer mal ein bisschen einrücken, dass die auch dann außerhalb der Box einschussbereit sind, mal den Ball aus der Distanz reinbringen können und dann aber auch die Box besetzen können. Und das wäre so meine Startaufstellung. Und kann mich aber auch mit deiner, Max, sehr anfreunden, weil bis auf die eine Position, da sind wir gleich. Rochelt halte ich jetzt nach der PK für wahrscheinlicher im Übrigen, aber sehen würde ich noch nicht gerne, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
So. Aber muss ich dir widersprechen, weil wenn du eine Chance hast, Rochelt jetzt irgendwie zu integrieren, dann
hast du keine Regensburg schlecht ist. Ja, hast recht.
Jetzt
ja.
Gegen Regensburg und Preußen ja, zu integrieren, wenn danach dann Hamburg, Düsseldorf, Kaiserslautern,
Nürnberg vor der Brust steht. Es wird auch wahrscheinlich so kommen, ich möchte es nur nicht. Also du hast ja recht, aber ich gehe davon aus, deine Startelf wird die Elf von Breitenreiter sein, bin ich relativ sicher.
Ich könnte das aber auch nochmal, das kann man aber auch nochmal andersrum sehen. Wenn du als Trainer dem Spieler zumindest nicht verbal in Aussicht stellst, eine Rolle zu spielen gegen Regensburg, wann denn dann? Also dann kannst du auch sagen, dann können wir ihn vom Hof jagen. Selbst wenn er gar keine Rolle spielt, konnte er gar nichts anderes sagen.
Ja, das stimmt. Wir werden dann am Freitagabend schlauer sein. André, dein Tipp.
Auswärtssieg! 3-1.
3-1, gut, Chris.
0-4.
Mit 4-2-3-1?
Ja.
Okay, Max?
2-4 Auswärtssieg.
Und ich sage 5-0. Also 0-5.
Mit 4-2-3-1?
Nein, ich spiele 4-2. 0-5 geht es aus. Und wir sehen ein rauschendes Fußballfest. Ich bin wieder angezündet, ich bin wieder da. So, André hat gerade nach der Transfer... Nach dem Transferschluss, das war Christian. Christian hat nach dem Transferschluss gefragt. Dann wollen wir noch ganz kurz, wir machen dann auch direkt zu, über zwei Gerüchte nochmal sprechen. Ich habe heute gelesen, Kevin Behrens, ein alter Ehemann der 96er, konnte sich hier nicht durchsetzen und ist dann über die Regionalliga-Mannschaft von uns nicht in den Profibereich gekommen, sondern dann noch ein paar Mal in der Regionalliga rumgetingelt. Saarbrücken relativ erfolgreich gewesen, bei uns immerhin in 41 Spielen, 18 Tore in der Regionalliga Nord erzielt. Mache ich kurz, wer schwule Scheiße nicht unterschreiben will, hat in unserem Club nichts zu suchen und möge sich bitte verpissen. So, das mein Statement zu Kevin Behrens. Max, aber du hast da auch noch ein interessantes Gerücht aufgetan und dann hat quasi Chris dir schon den Ball zugespielt und ich habe ihn einfach jämmerlicherweise gestoppt und verstokelt, aber jetzt ist er bei Max, weil Chris sprach Neumann an und sprach an, dass Neumann vielleicht doch noch nach Birmingham geht und da hast du ein Gerücht aufgetan.
Ja, und zwar kam jetzt vor kurzem, vor circa einer Stunde, das Gerücht von einem von Santiwana, einem der größten europäischen Sportjournalisten, auf von Jamal Hakas von Wydad Casablanca in Marokko. Und das ist ein Innenverteidiger, 1,85 groß, Rechtsfuß, der ja defensiv eher durchschnittlich ist, aber insbesondere Stärken in der Ballführung und dem ja, Balltragen nach vorne hat. Und was mich natürlich jetzt wundert, ist, warum sollten wir einen Rechtsfuß verpflichten, der ja ballspielender Innenverteidiger ist? Und für mich gibt das nur Sinn, diesen Transfer durchgehen zu lassen, wenn Phil Neumann tatsächlich, wie Chris es ja schon möglicherweise prognostiziert hat, tatsächlich frühzeitig zu Birmingham wechselt und wir dementsprechend einen weiteren Rechtsverteidiger, einen weiteren Innenverteidiger mit Rechtsfuß benötigen im Kader. Also ich kann noch nicht viel sagen zu ihm, ich habe jetzt nur die Zahlen gesehen bei ihm, aber auf den ersten Blick sieht das aus wie ein adäquater Ersatz, was mich natürlich negativ stimmt, ist, der Spieler hat noch nie in Europa gespielt, hat ja keine quasi internationale Erfahrung oder Erfahrung in der Bundesliga oder etwaigen Ligen gesammelt. Und ich kenne die marokkanische Liga leider auch zu wenig, um bewerten zu können, inwieweit er denn den Qualitäten der zweiten Bundesliga entsprechen kann.
In 29 Jahren würden jetzt Ketzer sagen, genau, ein Beuteschema von André Breitenreiter, aber das sparen wir uns dann natürlich. Also große Entwicklungsschritte sind da nicht zu erwarten. 4 Länderspiele hat er gemacht für sein Heimatland, ist auch erst im Oktober 24 berufen worden, gehört er also nicht zu der Mannschaft, die in Katar den 4. Platz geholt hat. So, das nochmal dazu, um das rund zu machen. Also, wir gehen alle von einem Sieg aus, freue ich mich drüber. Wir sind alle nicht in Regensburg, freue ich mich nicht drüber. Aber wir sind alle wieder da und das ist die Änderung, meine lieben HörerInnen. Am Freitagabend, ob wir jetzt in der Konstellation alle wieder da sind, weiß ich nicht, aber zumindest ihr seid alle wieder da, weil wir machen das Quick and Dirty. Wir machen das Quick and Dirty natürlich nach dem glorreichen Sieg beim Jan und werden dann auch in Zukunft Quick and Dirty haben. Das hatten wir euch über die Socials schon bekannt gegeben. Ich will jetzt hier nochmal die vielleicht sagen, ja, ich habe Elon Musk nicht mehr so gerne oder eben auch Mark Zuckerberg gefällt mir nicht, da lese ich auch nicht mehr und Blue Sky kenne ich nicht, also von daher hier nochmal die Ankündigung, wir machen natürlich nach dem Heimsieg, hätte ich fast gesagt, nach dem Auswärtssieg in Regensburg, den wir zum Heimsieg machen, weil 1796er mitfahren, so, da machen wir natürlich ein Quick and Dirty und freuen uns dann, dass André Breitenreiter Schritt 1 von 17 der Mission zum Aufstieg dann auch erfolgreich absolviert hat. Und in diesem Sinne, denkt bitte immer daran, 96, Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Hallo, ich bin Wiebke und ich nutze meine Stimme für die Demokratie, damit eben nicht nur gemeckert wird über die da oben, sondern damit ich mitgestalte, wie wir leben. Und ich finde, wir sollten alle mal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich sind und wofür auch du ein Zeichen setzen kannst. Wir leben in einem Land, in dem so vieles eben nicht selbstverständlich ist. Dass wir in Frieden leben, dass wir unsere Meinung frei äußern können, dass wir Menschen helfen, die in Not sind und ja, dass wir unsere Stimme eben Parteien geben können, die sich auch weiterhin für Demokratie einsetzen. Also, ich gehe wählen, du auch. Gib der Demokratie deine Stimme.